Die Frage ist, wie können wir, was ist unsere Rolle in diesem Konflikt? Haben wir überhaupt eine Rolle in diesem Konflikt? Und anstatt zu polarisieren und dämonisieren, wie mit diesem Kindermordvorwurf, wäre es viel wichtiger zu fragen, wer braucht welche Hilfe, um an diesem Ort in Zukunft was aufbauen zu können. Und das ist eine ganz andere Frage, die nicht auf der Straße und über Sprechchöre ge gelöst werden kann, aber die wirklich wichtig ist.
Bildstörungen. Der Podcast für antisemitismuskritische Bildung. Vom Projekt Bildstörungen der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel unseres Podcasts Bildstörung. Ich bin Caroline Ritter.
Und ich bin Katharina von Kelmbach.
In den neuen Folgen dieses Podcasts sprechen wir über Bilder aus dem christlichen Antisemitismus, die in aktuellen Diskursen zu Israel und Palästina vorkommen.
Die gegenwärtigen Diskurse über Israel und Palästina sind besonders nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 und vor dem Hintergrund des andauernden Krieges im Gazastreifen stark polarisiert. Es werden Metaphern und Begriffe als Schlagworte verwendet, die viel Bildkraft haben. Dabei gibt es oft Bilder mit Bezug zu biblischen Geschichten und einem Hintergrund in der christlichen Judenfeindschaft, mit der Israel dämonisiert wird. In der ersten Folge möchten wir über den Spruch Kindermörder Israels sprechen. Und wir fangen an mit einem Bild, das zu Weihnachten 2023 durch die Medien kursierte, in dem Jesus als ein palästinensisches Baby in Ruinen zur Welt kommt. Und der Titel was wir da gefunden haben, dieses Bild gab es in verschiedenen Funktionen oder kam in verschiedenen Berichten vor. Aber wir haben einen Text hier vor uns mit einer Kerze und einem Baby, das in eine Kaffia eingewickelt ist und die Hände fromm faltet. Und der Titel darüber ist How would Jesus react to Israel's genocidal war in Gaza? Und allein auch der Titel oder die Sprache von Völkermord und Genozid evoziert ja was über Kindermörder, weil in einem Völkermord werden insbesondere die Kinder zu Opfern von Gewalt und eben nicht die Kämpfer und die Soldaten. Und deswegen wollten wir in dieser ersten Folge über dieses Motiv des Kindermordes sprechen.
Genau, dieser Spruch, Kindermörder Israel, der kommt ja auf Demos vor, der kommt an vielen, vielen unterschiedlichen Stellen vor, auch also als Spruch, aber auch bildlich auf Demoplakaten oder in Karikaturen, die sich verbreiten über Social Media. Und wir haben quasi dieses Motiv, wo Jesus als Kind dargestellt wird, der in den Trümmern von Gaza liegt und quasi so suggeriert wird, dass Jesus dort mitstirbt. Daran wollen wir erklären, welche Bezüge zu christlicher Judenfeindschaft da drin stecken können, wenn so suggeriert wird, dass Jesus als palästinensisches Baby in Gaza
Und
mitstirbt.
ich meine, der Anfang, also es gibt verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, wo wir damit anfangen könnten. Eines ist natürlich der Gottesmord, dass Juden einen Unschuldigen verfolgen, verhaften, eine Verschwörung gegen diesen Unschuldigen aufbauen und ihn dann eben mit Hilfe der Machthaber heimtückisch ermorden. Also diese Tötungsabsicht und der Tötungswille, der in dem klassischen christlichen Gottesmordvorwurf mitschwingt, koloriert eigentlich auch die Berichterstattung über den Israel-Gaza-Krieg. Also, dass Israel eben da reingeht, nicht um sich zu verteidigen, nicht um die Hamas zu neutralisieren, nicht um die Raketenbeschüsse und Angriffe zu beenden, sondern Israel geht da rein, um unschuldige Menschen, insbesondere Frauen und Kinder, irgendwie zu töten.
Genau, denn vielleicht noch populärer als Bilder von Jesus als Baby in den Trümmern von Gaza ist eigentlich Jesus am Kreuz, der eingehüllt ist in ein sogenanntes Palästinensertuch oder der auch auftritt wie ein Hamas-Kämpfer, also so dargestellt wird, damit identifiziert wird. Und ich kann mich an einen Twitter-Post erinnern, wo eben auch so ein Bild war von Jesus am Kreuz, der auch ein Maschinengewehr getragen hat und da wurde gepostet, they killed him again. Also sie haben ihn nochmal getötet, was ja anspielt auf den Gottesmordvorwurf, dass Juden Jesus umgebracht hätten und deswegen quasi für immer dafür schuldig gemacht werden können. Und dieser Post schien so ganz bewusst mit diesem antisemitischen Bild zu spielen oder das eben zu verbreiten.
Wobei das ja natürlich
Und
besonders ironisch ist, dass er auch noch eine Knarre in der Hand hat, weil eigentlich ja natürlich Jesus immer unschuldig ist. Unschuldig als Baby, schutzlos, ausgeliefert, verletzlich und unschuldig als Verurteilter am Kreuz. Also unschuldig verurteilt am Kreuz, ausgeliefert, verhöhnt, gefoltert. Also diese Wehrlosigkeit bietet immer den Einstieg für Christen, sich als machtlos, als ohnmächtig, als unschuldig und als gut zu fühlen oder sich damit zu identifizieren und gleichzeitig die Schuld, die Böswilligkeit, die Macht, die Gewalttätigkeit auf Juden. Also mit dem Moment, wo dieses ohnmächtige Jesus-Menschenkind dargestellt wird, ist gleichzeitig auch immer die Bösartigkeit der jüdischen Verfolgungsmacht mit im Raum. Die muss gar nicht mehr ausgesprochen werden, die ist einfach schon mal da. Und das macht es dann politisch so schwierig, dann nochmal irgendwie weiterzudenken, weil eigentlich schon klar ist, wer gut ist und wer böse ist.
Ja, und dieser Komplex an antisemitischen Bildern rund um Juden und Kinder und Blut und Mordlust, das ist ja auch ein sehr, sehr großes Fass, was irgendwie in diesem Spruch Kindermörder Israel irgendwie so Bilder hochholt, antisemitische Bilder, die ja dann auf dieser Demo mitlaufen und quasi zur Dämonisierung von Israel beiträgt und auf jeden Fall weit über Israel Kritik hinausgeht, sondern klare Bezüge zu antisemitischen Bildern hat. Aber was bezeichnet Ritualmordlegenden. Was bedeutet das, wenn das in Bezug dazu steht? Was sind Ritualmordlegenden?
Also die Ritualmordlegende war die Annahme, dass Juden eben das Blut der unschuldiger christlicher Kinder, das Blut und die Unschuld und die Kinder hängen irgendwie zusammen, sind eben auch christologisch irgendwie aufgeladen. Und darüber kam dann eben die Vorstellung, dass Juden dieses Blut brauchen, um für Pessach Matzen zu backen. Also dass christliches Blut, unschuldiges Blut da irgendwie mit reinfließt. Und diese Legende wurde dann eben richtig aufgebautscht über hunderte von Jahren. Da wurden Kirchen gebaut und da wurden auch immer Pogrome darum abgehalten. Also es ging auch immer darum, Juden, die damit überhaupt nichts zu tun hatten, auch noch zwei, drei, vier, fünf Generationen später, dann irgendwie zu bestrafen. Weil die Juden so böse sind, müssen sie auch bestraft werden. Und auch das ist ja jetzt wieder in der Diskussion. Also es geht um Boykott, Divestment, Sanction, es geht um Ausladungen von Akademikern. Haben Sie was damit zu tun oder nicht? Es geht um Angriffe auf Menschen mit einer Kippa oder mit einem Davidstern irgendwo auf der Welt, die wirklich nichts mit irgendwas zu tun haben. Also diese Kollektivierung der Schuld, dass eben selbst wenn die Juden Jesus getötet hätten, selbst wenn ein Jude ein christliches Kind getötet hätte, aber es ist immer noch kein Grund, warum dann völlig Unbeteiligte an anderen Orten zu anderen Zeiten deshalb Opfer von Strafaktionen, Pogromen, Lynchmorden werden sollten.
Und diese Vorstellung, dass Juden irgendwie gewalttätig wären gegenüber Kindern und auch auf deren Blut aus seien, kommt ja in unterschiedlichen Formen vor. Es kommt Israel bezogen vor. in Bildern über Netanyahu. Es kommt aber auch vor, dieses Bild kommt vor in der QAnon-Verschwörungsideologie, wo es auch irgendwie so Bilder gibt, dass Kinder missbraucht werden, um Adenochrom von ihnen zu gewinnen. Und da geht es um irgendwelche pädophilen Satanisten. Also da wird auch mit diesen antisemitischen Bildern auf jeden Fall gespielt und so eine Verschwörung aufgemacht, dass Juden mordlustig oder irgendwie auf Blut aus seien. Und das kommt ja in Bildern zu Israel und dem Nahostkonflikt auf jeden Fall auch vor. Also dass es vorsätzlich darum ginge, palästinensische Kinder zu töten, um sie auszulöschen. Das steckt auch in diesem Genozidbegriff so ganz stark drin. Und diese vielfache Betonung von diesem Begriff sollte es, glaube ich, auch betonen, dass palästinensische Kinder damit so bedroht sind. Und ja.
Das Nette an Antisemitismus ist, dass es zwischen links und rechts eine Brücke aufmacht. Und gerade an dem Punkt von QAnon zu progressiven, queeren, feministischen Gruppierungen, die wirklich sich weit davon weisen würden, mit Rechtsradikalen arbeiten zu wollen. Aber an dem Punkt dieser jüdischen Schuld an, ja, an allem, was schlecht ist an der Welt, die haben sie gemeinsam.
Genau, also ich denke, das steckt in den Pogromen auf Juden im Zusammenhang mit Ritualmordlegenden, steckt es auch drin, dass sich ein Kollektiv da versucht zu bereinigen von etwas Bösem und schafft quasi die eigenen Unterschiede untereinander irgendwie so wegzulassen, darüber, dass sie das Böse projizieren können auf eine Person, die irgendwas Böses gemacht haben soll. Und dieses Phänomen sieht man gerade in globalem Ausmaß irgendwie, dass sich einfach so viele Personen darüber einig sind, dass Israel dämonisch ist und dass es bekämpft werden muss. Und da steckt sicher auch einfach die Möglichkeit zur Einheit von unterschiedlichen linken Gruppierungen, oder so steckt da drin die Möglichkeit zur Einheit in Projektion auch oder in dem Einverständnis darüber, dass es eine ganz klare gute Seite in diesem Konflikt gäbe und eine ganz klare böse Seite und dass man sich auf diese gute Seite stellen muss.
Antisemitismus ist immer Verteidigung. Die Nazis haben sich verteidigt, indem sie die Juden ausgerottet haben. Das wurde ganz klar so gesehen. Und Hamas hat sich auch verteidigt, indem sie am 7. Oktober Juden umgebracht haben. Und es ist interessant, dass die Welle des Antisemitismus.
Also das ist quasi deren Erzählung, ja.
Ja, an dem. Das Massaker, ja, also aus Hamas-Sicht oder aus antisemitischer Sicht sind Juden eine Bedrohung. Und dieser Kindermörder-Vorwurf, also ist es ganz klar, wenn Kindermord im Raum steht, muss man sich verteidigen, indem er zuschlägt. Also es legitimiert Gewalt. Und das war im nationalsozialistischen Antisemitismus so und es ist bei Hamas-Antisemitismus oder iranischen Antisemitismus auch so. Es wird als eine Verteidigung verstanden, die mit brutalsten Methoden umgehen kann. Und ich habe heute erst gelesen, dass diese jetzige Welle des Antisemitismus ja nicht durch die toten palästinensischen Kinder ausgelöst wurde, sondern Bilder von jüdischen Babys, die ja tatsächlich umgebracht wurden. Also es waren die jüdischen Opfer, die auch den ganzen Hass erstmal ausgelöst haben. Also diese Umkehrung, die da auch immer mit drin ist, in diesem Kindermordvorwurf, dass ja die eigentlichen, dass die Opfer zu Täter werden. Diese Umkehrung ist auch einfach absolut zentral, um Antisemitismus zu verstehen.
Ja, und also dieses Bild, was wir eigentlich vor Augen haben, dass das Baby Jesus in einem Palästinensertuch eingewickelt in Trümmern liegt. Das ist so rund um Weihnachten irgendwie in den Medien gewesen. Das ist ja erstmal sehr harmlos, es ist auch verständlich, so dass Jesus wird ja als Flüchtling bezeichnet. Also man versucht, Jesus mit unterschiedlichen auch Leidensgeschichten zu identifizieren. Dafür, also das ist ja auch irgendwie stark. Das ist aber wo wird es antisemitisch oder wo kriegt es so einen Drall, wo du das Gefühl hast, boah, nee, aber das ruft irgendwie so Bilder hervor, wo zumindest christliche Personen, aber auch eigentlich anfangen könnten, das antijüdisch zu denken. Wo steckt es drin in diesem Bild, was eigentlich erstmal so harmlos daherkommt?
Ich glaube, es fängt weder die Weihnachtsgeschichte noch die Ostergeschichte darf als eine Geschichte verstanden werden, in denen wir uns als unschuldige Opfer, als ohnmächtige Leidende verstehen, die von mächtigen, böswilligen Verfolgern und Peinigern verfolgt werden. Mit dem Moment, wo diese Geschichte darauf reduziert wird, dass wir unschuldig, ohnmächtig und gut sind, dann werden nämlich die anderen immer die jüdischen Schuldigen sein. Und das wird mit diesem Bild eben, also es ist ein ohnmächtiges Kind und sie werden verfolgt von, braucht gar nicht mehr im Bild sein, ist schon im Kopf, steht schon im Kopf drin. Und die Störung, die wir sowohl Weihnachten als auch Ostern wirklich brauchen, ist zu akzeptieren, dass Jesus als jüdisches Baby zur Welt kam und als jüdischer Mann gekreuzigt wurde. Und dass wir über Weihnachten und Ostern in die jüdische Geschichte, in den jüdischen Auftrag, den Willen des Vaters auf Himmel und Erden für Gerechtigkeit und Frieden umzusetzen. Also das ist keine Feier unserer Ohnmacht, sondern es ist die Feier unserer Berufung in die Verantwortung. Eine Einladung mitzumachen, eine Einladung, uns einzumischen, eine Einladung, aktiv zu werden. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Bilder als solches sind ja natürlich Bilder der Passivität, des Leidens, des passiven Aushaltens. Aber die Botschaft ist ja nicht eine des Leidens, sondern die Botschaft ist eines der Hineinnahme, also des Mitmachens, also das, was daraus entstehen kann.
Und also ich denke, das, was wir versuchen zu sagen mit diesem, mit der Verknüpfung von diesem Bild zu diesem, zu dieser Skandierung Kindermörder Israel, zu Verknüpfung, dass irgendwie dass in den Bildern über den Nahostkonflikt vorkommt, dass hier Jesus als Palästinenser dargestellt wird und vorgeworfen wird, dass er mit stirbt oder mitgetötet wird im Gazastreifen. Das ruft einfach quasi die antisemitische Geschichte der christlichen Judenfeindschaft schlechthin hervor, nämlich den des Gottesmordes oder genau, dass Juden schuld wären am Tod Jesu. Und dieses Bild und dieses Bild von den Juden, die irgendwie merkwürdig mit Kindern umgehen würden, die sind darin so wirkmächtig und die werden auch so professionell propagandistisch eingesetzt, um richtig Emotionen zu schüren, denn die emotionalisieren ja unfassbar, wenn man, also Missbrauch an Kindern emotionalisiert ja unglaublich und ist deswegen auch so wirkmächtig irgendwie in der Art und Weise, wie Israel hier dämonisiert werden kann rund um diesen Konflikt. Ja, du hast jetzt gerade schon eigentlich schon die Bildstörung so angedeutet, würde ich sagen. Also welche Bildstörung setzen, wie können wir anders auf dieses Bild blicken von Jesus in Windeln in der Krippe?
Ja, der jüdische Jesus in Windeln, das wäre natürlich meine Frage. Und auch immer wieder die Frage, warum fällt es uns so schwer, uns mit Juden und Israelis zu solidarisieren, Sympathie Mitleid, Mitdenken, wie sich das anfühlt. Also das ist, was der Antijudaismus einfach immer wieder unterbindet, dass es uns viel einfacher fällt, die Ohnmacht der anderen. Also es ist ganz schwierig, jüdische Ohnmacht irgendwie mitzudenken über unsere christlichen Geschichten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, wie wir unsere Geschichten mit Israel lesen und nicht gegen Israel. Was nicht bedeutet, dass wir unkritisch, also Juden sind immer kritisch und immer auch im Gespräch und in der Auseinandersetzung. Und die Frage ist, wie können wir, was ist unsere Rolle in diesem Konflikt? Haben wir überhaupt eine Rolle in diesem Konflikt? Und anstatt zu polarisieren und dämonisieren, wie mit diesem Kindermordvorwurf, wäre es viel wichtiger zu fragen, wer braucht welche Hilfe, um an diesem Ort in Zukunft was aufbauen zu können. Und das ist eine ganz andere Frage, die nicht auf der Straße und über Sprechchöre gelöst werden kann, aber die wirklich wichtig ist.
Ja, wollen wir das als Schlusswort nehmen zu dieser ersten Folge zu Kindermörder Israel als einem Bild mit Bezug zu christlichem Antisemitismus in Bezug auf den Nahostkonflikt? Es wird noch weitere Folgen geben. Wir haben uns einiges überlegt und sagen jetzt aber erstmal Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Bildstörungen, dem Podcast für antisemitismuskritische Theologie. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen in Schule, Kirche und Gesellschaft, die sich für antisemitismuskritische Theologie und Religionspädagogik interessieren. Und schreiben Sie uns mit Fragen, Kritik und Anregungen. Weitere Informationen und Materialien finden Sie in den Shownotes und auf eaberlin.de/bildstörungen-podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.